Die Bilder, die wir im Moment sehen, sind apokalyptischer Natur. Kühlcontainer mit Leichen in New York, verzweifelte Ärzte in Italien, Militär, Schutzanzüge und so weiter. Im Yoga glauben wir fest daran, dass uns der Blick nach innen befreit. Auch in diesen Zeiten. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich spreche in dieser Folge mit dem Filmkritiker und Autor Bert Rebhandel über das Sehen und warum er im Moment keine Sonnengrüße macht. Wir sind vor ein paar Tagen spazieren gegangen und haben uns darüber unterhalten, was wir sehen. Einen abgesperrten Spielplatz, Leute, die ganz brav zu zweit auf der Wiese saßen und Bier getrunken haben. Das habe ich vielleicht assoziiert, vielleicht war es was anderes. Leute, die ihre Köpfe in die Frühlingssonne gedreht haben. Und wir fanden, Social Distancing, gesunder Abstand, ist auf der Straße besser erträglich. Warum?
Ja, weil man da überhaupt eine Idee davon hat, dass man Abstand braucht. Wenn wir zu Hause sind, in meinem Fall, ich bin allein in diesen Tagen, oder wenn man mit der Familie oder mit den Menschen, mit denen man zusammen lebt, zu denen hat man ja auch in dieser Zeit, glaube ich, unterschiedliche oder zum Teil eben keine Abstände. Sobald man sich aber in die Öffentlichkeit bewegt, trifft man auf Menschen oder sind wir auch auf Menschen getroffen, die wir ja nicht kennen und zu denen wir ja sowieso auch in alltäglichen Situationen uns so ein bisschen verhalten müssen. Manchmal ist uns das gar nicht so bewusst. Ja. An diesem Tag vor ein paar Tagen, als es so schön war, auch, war uns das sehr bewusst, im Grunde mit fast allen Leuten, die uns begegnet sind. Und das ist eben das Besondere in der derzeitigen Situation, dass uns unser öffentlicher Raum so deutlich bewusst wird, glaube ich, indem wir uns ja sonst meistens bewegen mit unseren Gedanken ganz woanders. Ja. Und das hat sich, glaube ich, sehr deutlich verändert. Und dadurch sehen wir, glaube ich, auch alles anders, was uns begegnet, wenn wir gerade draußen sind.
Im Yoga geht es um innere Ausrichtung und in diesem Zusammenhang auch um etwas, das wir Drishti nennen, eine Art Fokuspunkt. Wenn du alleine unterwegs bist, was siehst du da? Suchst du nach Veränderungen? Filtert dein Blick? Suchst du nach Indizien der Krise?
Naja, das Erste ist natürlich, das ist gerade für einen Filmkritiker auch evident. Es gibt ja auch Filme, die schon von solchen Gesundheitskrisen, Epidemien, Pandemien erzählt haben. Das Erste ist natürlich, dass sich der öffentliche Raum oder der soziale Raum für uns jetzt so radikal verändert hat, dadurch, dass wir diese unsichtbare Gefahr präsent haben. Ja. Wie groß sie konkret ist, ist auch so ein bisschen eine Frage, die einen beschäftigt oder die mich beschäftigt. Also ich bin zum Beispiel, also ich gehe jeden Tag auch Mittagessen, gibt es so eine Take-out-Gelegenheit, wo ich auch sonst immer hingegangen bin. Also mein Lunch-Lokal macht weiter und denen halte ich jetzt auch die Treue. Aber ich kann dort nicht essen, ich muss eben den Regeln entsprechend nach draußen gehen. Mhm. Eigentlich müsste ich nach Hause gehen, wenn ich ganz streng die Regeln einhalten würde. Ich setze mich aber dann meistens in einen Park und esse dort das Curry und so weiter. Und da ist neulich eine Frau vorbeigekommen, vielleicht ist sie obdachlos, war nicht ganz klar. Und sie hat mich um Geld gefragt und ist ziemlich nahe an mich rangekommen. Und das war so ein Moment, wo ich so ein bisschen, normalerweise würde ich darauf nicht irgendwie reserviert reagieren. Und meistens habe ich sogar einen Euro dabei oder so für solche Fälle. Aber in dem Moment habe ich dann doch irgendwie, da habe ich dann nachher mir gedacht, was war das jetzt eigentlich? Ich habe diese Frau im Grunde schon ziemlich fast ein bisschen zurückgewiesen. Ja. Ich habe sie gebeten, ihre Frage noch einmal zu stellen aus 2 Metern Entfernung. Und das war irgendwie ein besonders drastischer Fall, wo ich mir dachte, da ist etwas, wo diese unsichtbare Gefahr auch in mir, glaube ich, irgendwie so spontane Ängste auslöst, für etwas richten, was ja gar nicht gemeint ist, weil dadurch, dass sie Not ist, ist sie keineswegs gefährdet oder ist die Wahrscheinlichkeit nicht größer, dass sie das Virus trägt. Ja. Aber im Grunde denken wir das jetzt bei jedem Huster in der U-Bahn oder bei jeder kleinen Auffälligkeit, die wir wahrnehmen, immer mit.
Glaubst du eigentlich überhaupt an so etwas wie eine objektive oder meinetwegen naive Beobachtung? Also an eine Beobachtung, die nicht von vornherein bestimmt, was wir sehen?
Nein, glaube ich nicht, sondern es ist tatsächlich so, ich glaube, dass die meisten Leute im Moment auch nach Bildern suchen, die ihnen schon aufgrund ihres Vorverständnisses, dass sie eben von der aktuellen Situation haben, etwas bestätigen oder dass die ihnen eine Richtung dieses Verständnis verbessern und so weiter oder entwickeln können. Also das, was wie wir jetzt gerade gesagt haben, das, was wir draußen sehen, ist im Grunde nichts anderes, finde ich, als eine sehr interessante Erfahrung von sozialem Gewebe, wo doch die meisten Leute eigentlich mitmachen, mitspielen bei dieser Übereinkunft, könnte man sagen, dass wir so mit dieser Bedrohung umgehen. Aber es gibt ja noch sehr viele andere Bilder, die wir suchen, oder sehr viele andere Möglichkeiten von Darstellung dessen, was eben gerade vorgeht. Das Erste, was mir untergekommen ist, das war ganz am Anfang. Also für mich hat das auch, so wie für die meisten von uns, glaube ich, am 13. März begonnen, an diesem Tag, an dem plötzlich in meinem Fall, ich bin Filmkritiker, hat es an diesem Nachmittag innerhalb von wenigen Stunden 20 Absagen von Filmstarts gegeben. Das war für mich so das drastische Zeichen. Gleichzeitig war eben dann auch klar, dass diese Änderungen des Sozialverhaltens notwendig würden. Und ich habe am Tag darauf von einer Freundin über WhatsApp ein Video zugeschickt bekommen, das mich dann eine Weile beschäftigt hat. Sie hat mir ein ziemlich wildes Video geschickt, das angeblich von dem Markt in Wuhan gekommen wäre, in dem die Seuche entstanden ist, also wo das Virus von einem Tier auf den Menschen übergegangen ist. Und das war so ein bisschen ein Schockvideo. Also da hat man eben gesehen, wie Leute die wildesten Tiere, die seltsamsten Tiere live zum Teil geschlachtet haben. Riesenschlangen wurden da zerteilt und servierbereit gemacht. Und Hunde hat man auch gesehen, die flambiert wurden und im Grunde dann auf so Stöcken eben geröstet auch verkauft wurden. Und ich habe das so gelesen, dass sie mir damit mitteilen wollte, dass das Virus nicht einfach aus China kommt oder von einem konkreten Ort in der Welt, an dem halt bestimmte soziale Umstände herrschen, die man dann irgendwie entziffern kann. Dazu gibt es ja inzwischen auch sehr vielfältige und sehr interessante und komplexe Überlegungen, auf welchen politischen oder ökonomischen oder sozialen Umständen dieser Umstand beruht, dass dieses Virus überspringen konnte. Aber sie wollte mir etwas zeigen, dass das aus der Hölle kommt. So habe ich das gelesen. Sie wollte mir zeigen, also bildhaft, ja, dieses Virus kommt aus der Hölle, die wir Menschen für diesen Planeten oder für die Tierwelt sind. So habe ich das gelesen. Und das war ein sehr starkes Bild. Und interessanterweise habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass das ein Video ist, das eh ziemlich populär ist und nicht aus Wuhan stammt, sondern aus Indonesien, das uns aber einfach zeigt, dass der Mensch, so wollte sie das wohl zeigen, so mit den Tieren umgeht, dass das eigentlich fast wie eine Strafe auch gelesen werden könnte.
Wir suchen also in dem, was wir in der Außenwelt sehen, nach Wahrheiten, nach Erklärungen, die uns aus der Unsicherheit und Angst herausholen. Im Yoga gibt es die Technik des sogenannten Pratyahara. Das ist ein Zurückziehen der Sinne. Das heißt, wir wenden den Blick bewusst weg vom Außen nach innen in der Hoffnung, dadurch nicht nur mit uns selbst ins Reine zu kommen, sondern auch einen klareren Blick zu bekommen. Kann man übrigens bei Yoga Easy, das muss ich jetzt einfach sagen, ganz toll mit René Hug üben, Yoga mit der Augenbinde. Rückzug der Sinne, kannst du was mit dieser Überlegung anfangen?
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also zuerst einmal, als diese Situation begann, habe ich das auch als Geschenk fast empfunden, bis zu einem gewissen Grad. Ja, also als Zeitgeschenk zum Beispiel, aber eben auch als, ich könnte es so sagen, man ist, glaube ich, leichter allein zu Hause, wenn alle anderen auch allein zu Hause sein müssen. Da hat man nicht so das Gefühl, man versäumt etwas. Und dann stand relativ schnell für mich die Frage im Raum, wie gehe ich in diese Situation mit diesem Bedürfnis nach körperlichen Betätigungen um? Ja, lege ich jetzt jeden Tag meine Matte aus in der Wohnung und mache eben diese Übung, die ich eben kenne, die ich nie so im strengeren Sinn als Yoga-Übung gemacht habe, also in dem Sinn, dass ich mich auch mit den Implikationen beschäftigt habe. Für mich war das immer eine körperliche Bewegung, die mir eine Yoga-Lehrerin einmal beigebracht hat und die ich im Gedächtnis habe und die ich eben manchmal mache. Dann habe ich mich aber doch eigentlich dafür entschieden, jeden Tag nach draußen zu gehen und diesen 7-8 Kilometer langen Weg nach Treptow zu absolvieren. Das war mir einfach in dem Moment wichtiger. Ich glaube, in dieser Situation, in der wir gewissermaßen sowieso dazu gezwungen sind, zumeist zu Hause zu sein, ja, hätte ich, glaube ich, diese zusätzliche Introspektion, oder im Grunde ist es ja keine Introspektion, sondern ein nach innen wenden, das auf Introspektion verzichtet, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Ja, habe ich mich tatsächlich für Bilder und nicht für den Verzicht auf Bilder oder sogar auf dieses, ja, im Grunde nicht nur bei Yoga eine Rolle spielende, sondern auch in der Philosophie eine Rolle spielende, auf diesen Verzicht eigentlich auf Außenreize, ja, der dann vielleicht sogar so weit auch noch geht, dass man auf Gedanken auch insgesamt verzichtet oder einen Zustand sucht, der einen so gelassen macht, ja, dass man weder Bilder noch braucht, noch Reflexionen braucht, sondern die einen wirklich zur Ruhe kommen lässt. Das wäre eine Chance gewesen in diesen 3 Wochen. Allerdings wäre das schon, finde ich, eine außergewöhnliche Leistung. Mir war das nicht gegeben. Ich habe es aber auch nicht gebraucht, glaube ich.
Die Bilder, die sich jetzt viele Leute reinziehen, kommen aus dem Netz. Das Video, angeblich aus Wuhan, über das wir schon gesprochen haben, ist ein extremes Beispiel. Das meiste, was wir in der Tagesschau sehen, kennen wir bereits. Was macht das mit uns, wenn wir auf die stets wiederkehrenden Horrorbilder schauen müssen?
Also dass es einen vergleichsweise einen Mangel an Bildern gibt, das hat, glaube ich, 2 Gründe. Das erste ist der inhaltliche Grund, der in der Natur des Virus selbst liegt. Es gibt eben praktisch nichts oder es gibt nur sekundäre Sachen, die uns das zeigen. Das berühmteste Bild, glaube ich, das ich auch eine Weile verfolgt habe, ist ja ein Diagramm, nämlich diese Weltkarte vom Johns Hopkins Institut. Das habe ich 3-4 Tage so mitlaufen gehabt und habe da auch sehr viel drauf geschaut, bis ich bemerkt habe, dass mir das im Grunde nichts gibt. Aber gab es auch einen sehr, sehr guten Teil in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo sie die Datenerhebung auch so ein bisschen reflektiert hat. Und danach habe ich es auch ausgeschaltet, ja, und habe es auch als Bild weggeschaltet, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon begriffen habe, dass ich mir keinen Gefallen tue, wenn ich mich zu sehr auf diese abstrakten Bilder konzentriere, also auch auf die Kurven und so weiter. Also das ist das eine gewissermaßen. Das andere ist, glaube ich, wenn du zum Beispiel diese Situation auf Lesbos ansprichst, es sind derzeit einfach aufgrund der Umstände, glaube ich, viel weniger Kamerateams, Leute draußen unterwegs, ja. Und es gibt dadurch, glaube ich, auch einen Mangel an solchen Sachen. Und ich kann vielleicht noch einmal diese Freundin als eine Zeugin nehmen für eine bestimmte Weise, wie man dann doch an Bilder kommt. Sie ist, würde ich mal sagen, in dieser Situation ängstlicher als ich. Ich glaube sogar, dass sie, oder das hat sie mir auch erzählt, dass sie tatsächlich auch für sich selbst, aus Gründen, die auch tatsächlich triftig sind, Angst hat. Und sie nährt diese Angst, auch wenn sie das besser nicht tun sollte, indem sie sich eben Videos sucht. Und da gibt es eben auch eine ganze Menge davon aus den italienischen Krankenhauskorridoren, wo dann wirklich also im mehrfach, dutzendfach Totensäcke herumliegen, Leichensäcke herumliegen. Also sie geht im Grunde weiter in dieser Suche nach apokalyptischem Bildmaterial. Ja, das aber natürlich eine sehr einseitige Sicht auch auf diese Sache vermittelt, das einen aber natürlich auch dazu bringt, dass man sie nicht zu leicht nimmt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck ja doch, dass jetzt in der 3. Woche doch sich die Leute beginnen langsam wieder ein bisschen legerer mit der Sache umzugehen, was vielleicht tatsächlich noch ein bisschen zu früh ist. Ja.
Wenn uns apokalyptische Bilder Angst machen können, können uns Bilder umgekehrt auch beruhigen und trösten? Und wenn, was müssten das dann für welche sein?
Ja, also da gibt es vielleicht 2 Aspekte. Das eine ist diese, worüber ja jetzt auch viel geschrieben wird und wo es eine Menge Spott auch gibt. Ja, das ist dieses, glaube ich, man nennt es manchmal das Decamerone-Syndrom. Ja, also dass Leute sich in einen sicheren Ort zurückziehen, der oft auch irgendwie mit einer idyllischen Landszene verbunden ist. Und dort die Abgeschiedenheit zelebrieren, ja, und damit irgendwie so etwas wie eine ja, eben Sicherheit oder ja, Schönheit eben auch. Ja. Prinzipiell finde ich, ist in dieser Situation fast jedes Bild hilfreich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein zufälliges Beispiel, ich habe mir in den letzten Tagen bewusst und zielgerichtet auf Netflix eine ganze Menge Filme aus Nigeria angeschaut. Ja. Das heißt, ich habe im Grunde mit den Mitteln dieses Streaming-Portals eine Reise gemacht, die ich sonst nicht machen kann im Moment. Wir sind ja an unsere Orte gefesselt. Ja. Das heißt, ich mache eine Bilderreise, könnte man sagen, und werde heute noch für die FAZ darüber einen Text schreiben. Und ich glaube, jedes Bild, das einen irgendwie in die Situation bringt, dass man eben nicht in der gegenwärtigen Situation verhaftet ist, kann einem natürlich helfen, kann uns ein Bild davon vermitteln, wie es danach hoffentlich irgendwann wieder sein wird. Oder was im Moment bei mir auch eine große Rolle spielt, es zeigt mir, wie es vor wenigen Wochen gerade erst noch war, und dann kann ich es zum Teil kaum fassen, wie unser Leben vor wenigen Wochen erst war. Da gibt es für mich noch ein besonderes Motiv. Ich bin Fußballfan, ich gehe ganz gerne, ich gehe oft ins Stadion. Und diese Bilder der jubelnden und singenden und einander in den Armen liegenden Menschen, die ich mir jetzt manchmal im Fernsehen in der Aufzeichnung alter Fußballspiele anschaue, die bewegen mich zutiefst, weil es ist etwas, was ganz normal war für uns und das erst wenige Wochen zurückliegt. Und es war auch vor wenigen Wochen gerade so, dass wir aus dieser Wintersaison rauskamen, die ersten Spiele, die so ein bisschen schon nach Frühling sich anfühlten, und dass das jetzt fehlt, ja. Das ist einerseits ein Riesenschmerz, aber gleichzeitig das zu sehen, ist natürlich auch ein Versprechen, denn es wird aller Voraussicht nach zurückkehren, und wir werden es dann, ich zumindest werde es dann noch mal ganz anders, nicht mehr als Bild, sondern dann eben wieder als Wirklichkeit erleben. Und de facto ist es ja so, dass ich im Fußballstadion dann oft gar nicht so glücklich bin über meine Nachbarn, weil es ja auch nicht immer die liebenswertesten Menschen sind, aber ich freue mich schon auf alle diese Ekel, um es deutlich zu sagen.
Für uns Yogis ist das Sehen verbunden mit dem Begriff der Wahrheit. Es gibt auf Sanskrit diesen herrlichen Begriff Avidya, falsches Wissen. Ist das richtige Wissen, also Wahrheit, überhaupt eine Kategorie, die dich interessiert?
Ja, natürlich, ganz stark sogar. Das hat einfach auch damit zu tun, dass das ja auch in der abendländischen Philosophie von Beginn an ein ganz wesentliches Motiv war, dass eben Wahrheitsbezüge mit Schau zu tun haben oder mit visuellen Erfahrungen zu tun haben. Und das zieht sich ja auch dann durch die ganze Filmgeschichte. Die älteren Theorien des Kinos haben sehr oft damit zu tun gehabt, dass das Bild, das das Kino macht oder das überhaupt die Fotografie davor auch schon gemacht hat, ja im Grunde auf einer chemischen oder auch auf einer ontologischen Ebene einen Wahrheitsbezug hat, weil es ja so etwas wie einen Lichtabdruck von tatsächlichen Menschenwesen oder Bäumen oder was auch immer man aufnimmt, macht. Ja. Das heißt, da ist ja das, was man in der Philosophie Korrespondenz nennt, ja, also zwischen dem Wahrheitsobjekt und dem Wahrheitseindruck. Das entspricht beim Filmbild oder beim fotografischen Bild eben diesem chemischen Abdruck, den es jetzt nicht mehr gibt, seit wir digitale Bilder haben, weil es sind ja jetzt Rechenergebnisse. Aber im Grunde beschäftigt uns das in unserem Umgang mit Bildern eben schon die ganze Zeit. Und wir haben es ja auch im Grunde so ein bisschen noch immer drinnen, dass wir zuerst einmal geneigt sind, den Bildern zu trauen. Ja. Erst jetzt, in einer Zeit, in der schon die ersten Fakes jetzt auch möglich geworden sind, oder de facto eigentlich schon seit 30 Jahren, gibt es natürlich irgendwie eine zunehmende Reserve den Bildern gegenüber, in dem Maße, in dem sie eben manipulierbarer geworden sind. Aber Wahrheit, wobei Wahrheit natürlich jetzt insgesamt ein ziemlich großes Wort ist, und oft auch reserviert war, könnte man sagen, für Dinge, die eben gerade nicht sichtbar waren, wenn man auf die Religionen schaut. Ja. Für mich als eben auch ehemals religiösen Menschen oder ehemals konfessionell religiösen Menschen, ich bin katholisch aufgewachsen und später dann aus der Kirche ausgetreten, für mich ist das nach wie vor ein ganz wichtiger Bezug, dass ich dieses Wissen, das ich zu haben meinte, über einen Gott und so weiter, dass ich das eben übertragen habe auf das, was meine Augen oder meine Sinneseindrücke insgesamt oder meine sinnlichen und intellektuellen Fakultäten zusammengenommen mir von der Welt zeigen können. Und da spielt das Schauen nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt ja auch diese Überlegungen in der Philosophie bei manchen Denkern, dass die Konfrontation mit einem Gesicht, ja, das mir gegenübertritt, ja, jetzt auf 1,5 Metern, früher auch zum Teil näher, ja, dass das sozusagen eine Grundsituation ist, die uns eine Wahrheit über unser Zusammenleben und über den ethischen Anspruch, der da drinnen eben auch liegt, abgibt, was auch ein Wahrheitsgeschehen ist, aber ein anderes, ein soziales, ein Anblicksverhalten. Und ich glaube, das können wir jetzt immer noch sogar mitführen, wenn wir durch den Treptower Park gehen. Ja? Ein Anflug, könnte man sagen, dieser Wahrheitserfahrungen ist auch da immer noch zu verspüren. Ich glaube, sogar eben stärker als sonst, wo wir achtlos an den Leuten vorbeigehen, weil wir eben unseren eigenen Gedanken nachhängen oder sogar das Telefon in der linken Hand und so weiter haben.
Man sollte sich wirklich öfter in die Augen schauen. Also, zuallererst mal lade ich dich hiermit herzlich ein, als heimatloser Gläubiger zu Yoga Easy zu wechseln. Komm rüber zu uns. Yoga kann man auch religiös betreiben. Letzter Riesenbegriff, Freiheit. Wir Yogis glauben nämlich auch, dass der Blick nach innen eine innere Ausrichtung uns befreit und in schwierigen Zeiten sogar stabilisieren kann. Was denkst du?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man Freiheit als Außengeschehen oder als Geschehen in der Welt oder als, wenn man sich so viel Freiheit wie möglich zu schaffen versucht, ja, zum Beispiel, dass ich in alle Staaten der Welt reisen kann, dazu alle Flugzeuge der Welt benutzen kann, dass ich mit der Yacht irgendwie durchs Mittelmeer tuckern kann und so weiter, dass ich, was immer ich an Freiheitsfantasien hätte, ja, dann ist das ja doch in einem so bevölkerten Planeten wie jetzt ein Durchsetzungsgeschehen, das nicht nur niemandem Schaden zufügt. Ja. Und es entspricht im Grunde auch nicht dem, was die Philosophie sich unter Freiheit vorgestellt hat, denn es gibt eben dann doch anspruchsvollere und interessantere Freiheitskonzepte, die eben dann tatsächlich auf so etwas wie innere Unabhängigkeit hinauslaufen im weitesten Sinne. Und ich glaube, das ist nicht weit von dem entfernt, was du meinst. Ja, ich weiß nicht allzu viel über das, wie das Yoga das sieht, ja. Aber ich glaube, dass es da sehr gute Analogien auch zu dem, zu den sehr vielen, sehr schönen und sehr ja auch anspruchsvollen Gedanken gibt, die die abendländische Philosophie dazu entwickelt hat. Und letztendlich, ja, ich möchte auch die Freiheit, also sagen wir so, die jetzige Situation halte ich natürlich auch besser aus mit dem Gedanken, dass ich irgendwann wieder die Freiheit haben werde, dorthin zu gehen, wo ich möchte und im Grunde schon alles zu tun im Rahmen dessen, was ich für zulässig halte, was ich möchte. Aber eigentlich macht Freiheit mehr Sinn, ja, wenn ich mich unabhängig mache, selbst sogar von meinen Wünschen, so weit wie möglich, oder von denen an meinen Begehren und so weiter, ja, was mich vielleicht zu weit von mir wegtreibt. Ja. Es gibt ja auch dann alle möglichen Gefährdungen, ja, das geht ja bis zu Suchterkrankungen und so weiter. Ja. Und davon sich unabhängig zu machen, ist vielleicht wirklich das höchste Gut.
Jetzt bin ich aber hochzufrieden, dass wir am Schluss bei der inneren Unabhängigkeit gelandet sind. Denn so haben wir ganz herrlich die Kurve bekommen zu dem Thema, mit dem wir angefangen haben, Abstand. Abstand auch zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Ich habe natürlich trotzdem einen Wunsch. Ich würde gerne mal bei deinem Spaziergang dabei sein und im gebührenden Abstand hinterher dackeln.
Können wir so verbleiben? Ich kann vielleicht noch sagen, ich habe im Tipp sogar eine kleine Kolumne geschrieben. Das findet man online ohne weiteres. Ja. Wo ich diesen Spaziergang beschreibe, der beginnt am Görlitzer Park jeden Tag und endet eben beim Baumschulenweg. Von dort fahre ich mit der S-Bahn wieder zurück und es sind 8 Kilometer und kann ich wirklich sehr empfehlen.
Für alle Berliner, jetzt wisst ihr, wo ihr einen schönen Distanzspaziergang machen könnt. Und alle anderen, lest es online und geht den Weg in Gedanken mit. Bert, vielen Dank, das war wunderbar.
Hat mich sehr gefreut, alles Gute.
Wenn du das jetzt mal probieren möchtest, den Blick nach innen zu richten, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und übe zum Beispiel mit mir Yoga bei innerer Unruhe oder wie schon erwähnt mit Reni Hug Yoga mit der Augenbinde. Lies in unserem Magazin nochmal, was Pratyahara genau bedeutet. Teste uns einfach 2 Wochen gratis auf yogaeasy.de/podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.